Hallo, liebe Moviebreaker, wir sind weiter in Locarno. Ich spreche jetzt mit dem Regisseur Nikis Christos. Hi, schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich.
Du hast hier deinen neuen Film mitgebracht, Bloody Tennis. Wir kennen dein voriges Werk, Der Bunker. Das war so ein bisschen ein großer Durchbruch. Jetzt hast du hier auf dem Festival wieder einen Genrefilm, wieder eine sehr düstere, blutige und auch bizarre Story. Wie bist du hier in Locarno angekommen?
Ich bin sehr gut hier angekommen. Es ist wahnsinnig heiß und schwül hier. Ich habe heute irgendwann im Hotelzimmer ausgeruht und habe gar nicht mitgekriegt, dass es zwischendurch geregnet hat und so ein bisschen abgekühlt hat. Aber ich bin natürlich sehr gespannt auf unsere Premiere vor allem. Und das heiße Wetter passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Film, denn den haben wir auch in Spanien gedreht und in einer relativ heißen, teilweise wüstenartigen Umgebung. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie das heute Abend laufen wird.
Also konntest du dich quasi schon ein bisschen akklimatisieren bei
genau.
dem Dreh, ja?
Ich konnte mich schon ein bisschen hier auf Locarno einstellen. Ich war 2008 das einzige Mal davor in Locarno gewesen und finde es sehr schön hier. Ich mag das sehr gerne. Ich war auch früher oft in der Schweiz und das erinnert mich total an diese Kindheitszeit mit dem See und den Bergen dahinter. Und deswegen fühle ich mich gleich ein bisschen zu Hause oder wie in der Zeit gereist.
Dein Fable für Genrefilm, ist das auch etwas aus der Kindheit oder hat sich das erst später entwickelt?
Das ist tatsächlich auch so. Ja, ich habe darüber auch zuletzt ein bisschen nachgedacht wieder und das ist schon so in Kind-Jugendzeit entstanden. Ich bin ja halb Grieche und wir waren im Sommer sehr oft in Griechenland. Da konnte man zum Beispiel Filme sehen, die ich in Deutschland so hätte nicht sehen können. Und einige davon haben einen relativ bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Es waren damals so Sachen wie Jackie Chan Filme, Nightmare on Elm Street, das war damals der vierte Teil, der hat mich irgendwie sehr geflasht. Und Die Hard und solche Sachen. Ich bin aber trotzdem vor allem seit dem Bunker irgendwie so sozusagen in diese Genre-Richtung so ein bisschen gerutscht. Als ich Der Bunker gemacht habe, habe ich mir über Genre oder auch überhaupt die Einordnung, welches Genre dieser Film ist, relativ wenig Gedanken gemacht, sondern einfach überlegt, was würde mir Spaß machen zu sehen. Und ich finde, auch Der Bunker und auch Bloody Tennis in gewisser Weise haben beide diese Elemente, sowohl des unheimlichen, unangenehmen, aber eben auch einen bizarren Humor, so, den ich ziemlich wichtig finde, so als Gegensatz zu diesem teilweise unangenehmen oder diese klaustrophobische, isolierte Umgebung, die beide auf gewisse Weise erzählen. So. Und ich finde Genrefilme in der Hinsicht weiterhin total spannend, weil sie irgendwie es ermöglichen, so eigene Welten zu erschaffen, dabei auch vor allem ein bisschen exzessiver mit so filmischen Mitteln umzugehen. Ich würde mich aber jetzt überhaupt nicht irgendwie darauf beschränken, als Horrorregisseur oder so gesehen zu werden, auch wenn ich das Genre total mag. Und gerade, wie gesagt, als Jugendlicher und so hat das eine große Faszination auf mich ausgeübt.
Du hast gerade schon erwähnt, du bist halb Grieche und man hört es ja auch an deinem Namen so ein bisschen raus. Die Greek Weird Wave ist bei einem spontan zu deinem Film auch einfällt, weil du gerade diesen schwarzen Humor erwähntest, diese bizarren oder surrealen Elemente und dieses Hin und Her zwischen Grauen und so einer absurden Komik. Siehst du geistesverwandt damit?
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich finde, dass auch in Griechenland weiterhin, auch durch Lanthimos und so, ist das natürlich sehr groß geworden oder sehr bekannt geworden. Aber ich finde, dass da weiterhin wahnsinnig tolle, seltsame, poetische Filme entstehen. Ich finde zum Beispiel die Filme von Konstantina Kotsamandou, die in Cannes lief, mit Titanic Ocean. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ihre Kurzfilme, das finde ich ganz toll. Und ganz viele andere Filme, die da herkommen. Vielleicht kann man es auch umgekehrt ansehen. Ich sehe mich auf jeden Fall jetzt nicht so in erster Linie als Teil der deutschen Filmkultur oder so, warum auch immer. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwas mich interessiert, ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt und ich auch ja mit dem neuen Film in Bloody Tennis versuche oder einen bisschen internationaleren Weg noch zu gehen. So. Auch Der Bunker lief ziemlich gut im Ausland. Die mochten auch diese German Weirdness anscheinend und genau, also dann trifft hier German Weirdness und Greek Weirdness etwas zusammen.
Das Thema im Film ist ja auch Sport und natürlich der Drill zum Sport, auch Leistungsdruck im Allgemeinen, familiärer Leistungsdruck und wir haben wieder, und das erinnert ja auch in Parallele zum Bunker, so ein geschlossenes Setting, in dem die Figuren alle nicht wirklich raus können oder nicht wirklich raus wollen, aber in jedem Fall dort abgesondert sind. Möchtest du ein bisschen zum einen darüber sprechen, wie ihr dieses Setting entwickelt habt und was diese Themen Sport und Leistungsdruck für dich bedeuten?
Irgendwie scheinen mich auch hier diese geschlossenen Settings, diese Mikrokosmen zu faszinieren, irgendwie auch in denen sich Menschen verhalten und in denen sich Individuen zu dem Rest der Gesellschaft verhalten oder zu dem Rest der anderen in diesem Setting. Ich habe das davor eben in gewisser Weise mit dem Thema Familie gemacht, einem religiösen Kult in meinem zweiten Film. Zuletzt war ich in einem Techno-Club unterwegs, also filmisch. Und hier ging es irgendwie um Sport und gleichzeitig geht es eben nie nur um Sport, sondern auch irgendwie darum, was das über unsere Gesellschaft vielleicht erzählt. Was ich da so spannend finde, ist, dass im Sport ja etwas passiert, was ich in der Gesellschaft eigentlich ganz schrecklich finde, wenn sozusagen Menschen in Gewinner und Verlierer eingeteilt werden. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Amerikaner amerikanische Präsident hat ja auch immer gerne von Winners and Losers und alles wird irgendwie darauf abgerichtet oder abgezielt, ob man irgendwie zu den Verlierern oder den Gewinnern der Gesellschaft gehört und woran das überhaupt gemessen wird. Der Sport produziert halt ganz stark diese Gewinner und Verlierer und man kann anhand so einer Geschichte ganz gut erzählen, zu welchen Mitteln oder so, das passiert zumindest in meinem Film, jemand greifen muss, um es dann in so einer Art von Gesellschaft, die irgendwie auf Leistungsdruck ausgerichtet ist, wo nur der Erfolg zählt, irgendwie nach vorne zu kommen in gewisser Weise. Und das war auch das, was mich hier interessiert hat, also dass man sozusagen sich, auch wenn es hier in erster Linie um Sport geht, aber hier ist das eben auf die Spitze getrieben so, wie jemand sich in einer gewaltbereiten oder gewalttätigen Umgebung immer mehr selbst zu einer Art von Täter entwickelt.
Ein wiederkehrendes Element, das wir sowohl in der Bunker hatten, hattest du ja schon A Pure Place erwähnt, dein Film, der direkt nach der Bunker kam, wo es auch um diese Geschwister der Sekte ging, ist das Thema Familie oder auch eine toxische Familienstruktur. Möchtest du ein bisschen über dieses Thema sprechen, warum dich das auch so umtreibt?
In der Bunker war es sozusagen ganz klar, da war es, spielt es auch in der Familie. Diese Familie hat aber auch direkt irgendwie schon was wieder so kultische Züge. In Pure Place war es bei der Kultleader so eine Art Vaterfigur, auch für sowohl für die Sektenmitglieder, aber auch speziell für diesen Kinder, der dann aber auch irgendwie so das auch missbraucht. Das ist natürlich etwas, was ganz oft passiert in solchen Systemen. Und hier gibt es auch eine Art von Mutterersatz in der Direktorin dieser Schule. In gewisser Weise sind diese gesellschaftlichen Systeme, wenn man das, also es ist, man muss auch sagen, dieser Film ist natürlich auch Spaß machen und so, aber diese Sachen stecken da irgendwo drin, dass wir ja auch in einer Gesellschaft leben, aus der man eben auch nicht einfach so aussteigen kann. Das ist sehr schwer. Man kann weder aus seinem eigenen Körper noch aus der Gesellschaft irgendwie einfach aussteigen. Diese Familienstruktur ist trotzdem etwas sozusagen, was man nicht frei entscheidet und wovon man sich nicht lösen kann. Also das finde ich ist eine Parallele zwischen der Familie und der Gesellschaft. Natürlich wird es teilweise noch perfider einfach, wenn so eine Akademieleiterin, die eigentlich diese Schülerin, diese Tennisspielerin unterrichten soll, auch noch so eine Art Mutterfigur für sie sein soll. Und was bei allen Sachen eigentlich passiert und was ich auch immer wieder in der Gesellschaft merke, ist natürlich, wenn einfach eine Art von keine Machteinschränkung besteht, dass einfach Menschen anfangen, sozusagen diese Macht meistens auszunutzen und man sozusagen eigentlich dafür sorgen muss, dass niemand zu viel Machtgeld, was auch immer, anhäufen kann, um das zu verhindern.
Diese Figuren im Film mit zwei Ausnahmen sind weiblich. War das von Anfang an so geplant? Und wie war es, mit einem zu Großteil weiblichen Cast zusammenzuarbeiten?
Das war von Anfang an geplant. Also in ganz früheren Versionen gab es, glaube ich, auch noch Ansätze. Das ist ein sehr begrenzter Kosmos, den ich da erzähle, eigentlich mit 6 Spielerinnen und 3 Leuten, die in dieser Akademie arbeiten. Gab es, glaube ich, auch noch ein bisschen unterschiedliche Konstellationen, aber es waren eigentlich von Anfang an Frauen und hat sich dann auch ziemlich schnell herauskristallisiert, dass sozusagen die Leiterin dieser Akademie auf jeden Fall auch eine Frau ist. Und ich fand dieses System, das von Frauen ausgeht, fand ich interessant. Ich habe zuletzt eben, könnte man sagen, ein bisschen Testosteron gesteuerte Filme gemacht und hatte zumindest männliche Hauptfiguren, auch der zuletzt in diesem Technofilm, wollte einfach mal eine andere Perspektive erzählen und finde dann auch, dass ja weibliche Körper oder sozusagen dieses Idealbild des weiblichen Körpers vielleicht auch noch stärker teilweise unter Beschuss ist, als das bei Männern der Fall ist, wobei auch das bei Männern sich weiterentwickelt. Für mich war der Dreh, war einer meiner schönsten Drehs eigentlich, weil ich sehr froh war, diesen Cast, diesen ziemlich europäisch geprägten Cast zusammenzubekommen mit Leuten, die wir teilweise lange gecastet haben, um diese richtige Konstellation vor allem von diesen 6 Spielerinnen zu finden. Das so international zu erzählen, das hat mir großen Spaß gemacht und dass wir da auf den sonnigen Kanaren im Herbst oder fast Winter drehen konnten, das war natürlich auch nochmal angenehm. Und ich habe mich gerade sehr gefreut, einen Großteil dieses Casts auch nach längerer Zeit, habe ich vielleicht auch zwischendurch mal gesehen, aber gerade wiederzusehen. Das war sehr schön, sehr gespannt, Ihnen heute den Film zu zeigen.
Wie hast du Helena Zengel bekommen?
Helena Zengel, sie kam nicht als allererste. Ich habe von Anfang an den Film nicht jetzt mit Teenagern oder so gecastet. Also bei allen anderen Rollen waren die Schauspielerinnen zwischen 21 und meistens waren so um die 24, als wir gedreht haben, bis 28. Ich wollte nicht mit wirklichen Teenagern drehen, aber Helenas Rolle ist die der jüngsten Spielerin in diesem Internat und das heißt, sie war bei dem Dreh auch noch ziemlich jung, sie war 16 und natürlich kannte ich ihre Filme, ich kannte Systemschreier. Ich hatte den Film, den sie mit Tom Hanks gedreht hatte, gesehen und einige andere Sachen, sie hatte schon irgendwie unglaublich viel gemacht in ihrem jungen Alter und trotzdem war es ein ziemlicher Prozess, auch weil ich andere gute Schauspielerinnen gesehen hatte, um dann wirklich zu sagen, das ist die richtige für diese Rolle. Das erste Kennenlernen war, glaube ich, ein Online-Casting, da war sie gerade in Island, sie hatte, was ich nicht wusste, hat auch mit so Island-Pferde zu tun, das ist eine große Beschäftigung bei ihr und da war sie gerade da, sie ist total umtriebig. Dann haben jetzt, glaube ich, nochmal online gesprochen. Dann haben wir in Berlin ein Live-Casting gemacht mit Kamera und einer anderen Schauspielerin. Und dann haben wir noch, und das haben wir bei mehreren auch gemacht, in diesem Fall haben wir noch ein Tennis-Casting gemacht. Also Wir wollten zumindest einmal sehen, wie diese Spielerinnen auf dem Platz aussehen. Auch wenn es in meinem Film ein bisschen, sage ich mal, eine Fantasy-Version von Tennis und Sport ist und das jetzt nicht in erster Linie ein Sportfilm ist, wollten wir zumindest mal einen Eindruck davon bekommen, wie die Schauspielerin wirkt. So. Und dann, dadurch konnte ich Helena dann auch schrittweise ein bisschen besser kennenlernen, habe auch mit anderen gesprochen, die mit ihr gearbeitet haben und ja, bin sehr froh, dass sie dann Teil dieses Ensembles geworden ist.
Stichwort Tennis. Spielst du Tennis? Hast du eine besondere Liebe oder besonderen Hass vielleicht auf Tennis? Ja,
jetzt vielleicht noch mehr, genau.
Jetzt schon.
Ich finde Tennis total spannend, also zu schauen. Ich habe es aber nie wirklich selber gespielt. Ich habe das früher mit meinem Opa geschaut und irgendwie fand ich so diese ganze, allein die ganze Ästhetik von diesem Sport irgendwie faszinierend. Die Geometrie auf dem Platz und die weißen Klamotten, also Wimbledon war immer so, das war für mich das irgendwie schönste, finde ich das schönste Turnier. Es war auch ein bisschen die Zeit, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hatte, Martina Navratilova und all diese Spielerinnen, Steffi Graf und so, ist also schon auch eine Weile her. Aber diese große deutsche Zeit des Tennis oder so dieses so ein bisschen 80s-Tennis und gleichzeitig, also es ist irgendwie ein sehr ästhetischer Sport und es hat macht ein sehr schönes Geräusch, dieses Sloppen des Balls irgendwie auf dem Schläger, wenn der richtig getroffen wird. Und es hat so eine unheimliche Mischung aus Grazie und Härte und Dynamik und Athletik. Und es ist ein Sport, der einfach eine krasse Duellsituation zwischen zwei Spielern ist, wo es auch kein Zeitlimit gibt. Die Matches können ewig gehen bis zur Erschöpfung des anderen. Und diese Mischung so aus Kraft und was irgendwie ja anmutigend, finde ich total spannend. Aber ich habe ja als Kind mal Touren ein paar Jahre, aber nicht nie wirklich Tennis gespielt.
Tennis ist auch ein starker Elitesport und das ist auch ein Element, das in deinem Film auftritt, dass die Mehrheit der Figuren, die Hauptfigur ist ein bisschen nicht ganz so privilegiert wie ihre Mitkonkurrentinnen und Kommilitoninnen auf dieser Sportakademie. Aber Elitarismus spielt eine Rolle. Welche Beziehung hast du dazu und wie siehst du das in unserer gegenwärtigen Gesellschaft? Die Verstärkung des Klassensystems und die Rolle der Elite und Mittelschicht?
Auch eine sehr gute Frage. Ja, das war ein ganz bewusster, also war ein bewusster Teil dieser Geschichte von Anfang an eigentlich, dass wir mit jemandem in diese Umgebung kommen, der nicht so privilegiert ist. Das war in früheren Versionen war das auch noch viel ausgespielter, sozusagen so völlig over the top, was die verschiedenen Hintergründe der anderen Mädchen kommen, also so von Diplomatentöchtern und all sowas. Das war so, wo es noch viel mehr darum ging. Das wird aber ja alles angeteased weiterhin, sozusagen, welche Ausrüstung man hat, was für Klamotten man anzieht und wie man sich da darstellt. Ist sicher etwas, was bei Tennis so ist. Das ist relativ teuer, wenn man Tennis spielen möchte. Es gibt auch in den USA richtig so, gibt so Leftist-Tennis-Bewegungen und so, die ich dann auch irgendwann mal recherchiert hatte und interessant fand, die sozusagen irgendwie aus einer etwas sozialeren Perspektive versuchen, auf den Sport zu schauen und ihm dieses Elitäre zu nehmen. Auch da ist das natürlich so ein bisschen eine Art von Überlebenskampf von jemandem, der eher von unten kommt und der versucht, sich da irgendwie dann an den anderen vorbei nach oben durchzubeißen. Aber diese Art von Elitismus findet man natürlich nicht nur jetzt im Tennis oder so, wo ich glaube, wenn man leistungsmäßig Tennis betreibt, dann ist das ja mittlerweile so, dass das ab einem gewissen Level schon früh Investoren anzieht. Also zum Beispiel Tommy Haas, ein deutscher Topspieler, der hat dann schon richtig früh so ein Sponsorenkonsortium, die in seine Karriere investiert haben, aufgebaut, um seine Karriere zu unterstützen. Am Anfang muss er auch viel reisen und braucht Training und alle anderen Sachen. Das können sich viele Leute natürlich eh nicht leisten. Aber Leute, die dann auch direkt von diesem Spieler profitieren, wenn er irgendwann erfolgreich ist und Gewinne macht, das ist auch irgendwie wahnsinnig. Genau. Und gleichzeitig diese Art von Elitismus findet man auch in anderen Bereichen. Also ich war auf der Filmakademie und weiß nicht, wie sich das mittlerweile verändert hat, aber es war schon so, dass auch der Großteil zum Beispiel aus meiner Regieklasse größtenteils Leute, die irgendwie einen gewissen Background hatten. Also es gab da wenige Leute, die jetzt wirklich aus, weiß gar nicht, ob man Arbeiterklasse oder so kam. Und das beeinflusst natürlich dann doch stark auch die Geschichten, die erzählt werden und die Bilder, die dann wieder repräsentiert werden und so. Und das sehe ich auf jeden Fall kritisch. Und es gibt auch in meiner Schule sehr viele so dann Top-Bank-Manager, natürlich auch Nepo-Zeug und sowas und alles mögliche.
Du hast in deinem Film eine queer Love-Story. Mhm. Stichwort die Bilder, die reproduziert werden. Du als straighter Mann, hast du darüber nachgedacht, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass queere Leute ihre eigenen Stories erzählen? Und warum war es für dich wichtig, diese Geschichte darin zu haben?
Ich hoffe, dass ich niemandem damit eine Geschichte in irgendeiner Form wegnehme oder mir sozusagen zu eigen mache. Zum einen hat sich das relativ organisch aus dieser Internatssituation entwickelt. War, glaube ich, auch in früheren Fassungen noch so, dass sie eine andere Art von Beziehung gab, sogar mal mit dem Hausmeister. Also es gibt so viele Wandlungen in diesem Buch, bis sich das eigentlich rausgestellt hat, dass das eigentlich organisch ist, wenn sich das zwischen den beiden entwickelt. Und das habe ich dann mit den Schauspielerinnen natürlich besprochen, mit Intimacy Coordinator und all diesen Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt sozusagen über die Identität der beiden oder die Sexualität oder was auch immer bezieht, sondern es ist eine Situation, die aber in diesem Moment in dieser Internatssituation entsteht und die beiden dann auch ausleben und natürlich in diesem jungen Alter so auch dann das, was später passiert, eben schwerer macht, wenn es eine persönliche Beziehung gibt zwischen den beiden, die dann irgendwie durch das Tennis auf die Probe gestellt wird.
Du hast schon gesagt, man muss sich durchbeißen und die Figuren, die beißen sich ja wirklich durch und fressen sich auch buchstäblich fast schon auf. Was bedeutet das Kannibalismus-Element für dich und was habt ihr als Kunstblut benutzt?
Na, das war, glaube ich, schon Film-Kunstblut, hoffe ich. Genau, und irgendwelche gebastelten Sachen. Das waren auch da keine, das waren angefertigte Sachen, die dann da auch verspeist wurden. Ich meine, auch in anderen Filmen schon wurden manchmal schon irgendwelche Gedärme oder so mal benutzt. Da waren das teilweise, glaube ich, sogar echte Schweine-Sachen und so. Das aber war in diesem Fall nicht so der Fall und so. Nein, das war alles präpariert und safe. Ich muss irgendwie an diesen Satz, ich habe so ein Graffiti in Berlin, Faschos, frechen Menschen, da musste ich irgendwie ab und zu dran denken. Also wieder ein System, wo der andere, und weil du gerade die Liebesgeschichte angesprochen hast, wo man dann am Ende vielleicht einen Erfolg hat, aber man ist eigentlich bereit, so seine beste Freundin aufzufressen und das zu opfern. Und das ist natürlich irgendwie so ein Bild, das irgendwie abstoßend und tabu ist, aber auch gleichzeitig sehr sinnlich, sich den anderen einzuverleiben und ihm so ganz nah zu sein. Das ist irgendwie auch etwas, diese Figur irgendwie macht. Er leiht sich alle anderen Spielerinnen ein und wird dadurch die Überspielerin, die aus dem Internat herauskommt. So. Und dafür hat sie vielleicht einen gewissen Preis bezahlt und trotzdem trägt sie die anderen irgendwie in sich, bis sogar hin zu ihrer Mentorin in gewisser Weise.
Habt ihr schon einen festen Kinostarttermin, den du verraten darfst?
In Deutschland startet der Film im Dezember, ich glaube am 10. Dezember, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, der aktuelle Termin. In Österreich gibt es auch einen Kinostart, soweit ich weiß, aber den weiß ich noch nicht. Genau, nee, ich bin natürlich sehr gespannt, auch wie das heute läuft und so.
Was hoffst du, dass die Leute von dem Film mitnehmen, wenn es so ein, zwei Sachen sein dürften nur?
Ich würde mich freuen, wenn die Menschen irgendwie von dem Subtext mitbekommen, ohne dass das in irgendeiner Weise zu aufgesetzt, zu prätentiös wirkt, aber vor allem habe ich das sozusagen der Humor, der in dem Ganzen drinsteckt oder diese Weirdness, die dem Ganzen innewohnt und das Absurde, was so ein Internat oder auch der Film sozusagen darstellt, dass das rüberkommt, auch der Humor, das fände ich wichtig.
Hast du schon ein neues Projekt, das du anteasern möchtest?
Ja, es gibt zwei Sachen, zu denen ich vielleicht was sagen kann, aber das eine ist ein Animationsfilm. Für Kinder, würde ich sagen. Also eine fantastische, ein bisschen märchenhafte Geschichte für Kinder, die ich zusammen mit Simon Steinhaus, einem ganz tollen Animationsregisseur, mache nach einem Drehbuch von mir. Und dann arbeite an einer Buchadaption. Das Buch heißt Frühling der Barbaren von Jonas Lüscher. Und das wollen wir gerne als auf international angelehnten Film reden.
Dann sind wir gespannt darauf und vielen Dank für das Interview.
Danke dir.